Ein Psalm Davids. Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Denn du überschüttest ihn mit gutem Segen, du setzest eine goldene Krone auf sein Haupt. Er bittet dich um Leben, du gibst es ihm, langes Leben für immer und ewig. Er hat große Herrlichkeit durch deine Hilfe. Pracht und Hoheit legst du auf ihn, denn du setzest ihn zum Segen ewiglich. Du erfreust ihn mit Freude vor deinem Antlitz. Denn der König hofft auf den Herrn und wird durch die Güte des Höchsten festbleiben. Deine Hand wird finden alle deine Feinde, deine Rechte wird finden, die dich hassen. Du wirst es mit ihnen machen wie im Feuerofen, wenn du erscheinen wirst. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn, Feuer wird sie fressen. Ihre Nachkommen wirst du tilgen vom Erdboden und ihre Kinder aus der Zahl der Menschen, denn sie gedachten dir Übles zu tun und machten Anschläge, die sie nicht ausführen konnten. Denn du wirst machen, dass sie den Rücken kehren, mit deinem Bogen wirst du auf ihr Antlitz zielen. Herr, erhebe dich in deiner Kraft, so wollen wir singen und loben deine Macht. Zum Gebet darf ich Sie bitten, aufzustehen. Lieber Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir so auf dich sehen dürfen, als unseren König, als den König in deinem Volk, als den Kommenden, der sein Kommen verheißen hat. Und wir sind ganz gewiss, dass du kommen wirst und dich so offenbaren wirst, in deiner Gerechtigkeit, in deiner Macht, in deiner Herrlichkeit, aber auch in deiner Klarheit, mit der du Heil und Gerechtigkeit schaffen wirst. Wir danken dir, dass du in unser Leben hineingetreten bist und wir dich so kennen dürfen, wie wir dich kennen, als den Erlöser, als den Heiland, als den Herrn über allem, aber auch als die Wahrheit, als den Heiligen und Ewigen, den Sohn des Vaters, der von Ewigkeit her war und ist, und du uns mit hineinnimmst in deine Geschichte. Und wir an deiner Herrlichkeit, an deiner Größe, an deinem Heil teilhaben dürfen. Und darum bitten wir dich auch für diesen Morgen, dass du uns so begegnest und all denen, die auf dich so warten, wie wir es hier auch gehört haben. Dass du unsere Bitten erhörst, dass du unser Sehnen siehst, unser Warten erkennst und dass du kommst. Dass du auch kommst zu denen, die noch viel mehr vielleicht warten als wir, die in Not sind, die in Dunkelheit sind, in Verzweiflung. Hier unter uns, aber auch in weiter Ferne, deine verfolgte Gemeinde, die vielen, die in Einsamkeit sind, Herr, wir bitten dich, lass sie nicht in ihrer Einsamkeit bleiben, sondern lass sie dich auch da sehen, wo es dunkel ist. Und die Dunkelheit muss Licht sein. Wir bitten dich für dein Volk, das so umkämpft ist, innerlich wie äußerlich, bitten dich, dass du auch da als der König erscheinst und dass du die Dinge in deine Hand nimmst. Wir bitten dich für uns, für unser Haus, für unser Werk, für die Gemeinde, insbesondere für unsere Kinder, die an ihrem Ort sind, dass du auch die nächste Generation reich segnen möchtest. Den Segen, den wir empfangen haben, und wir dürfen glauben, dass er auch in den nächsten Generationen für sie da ist. Danke, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, in diesem Haus, mit allem, was dazugehört. Dir geben wir alle Ehre. Amen.
Der König siegt. Der König ist am Ziel. Und der König bekommt eine Krone. So entdecken wir im Psalm 21. Und deswegen habe ich versucht, wo passt das am allerehesten mit allen Einschränkungen vielleicht noch in das Leben des David hinein. Man hat eine Szene gefunden. Die kann man in aller Ruhe nachlesen, in 2. Samuel 12, da kommt es zur Eroberung der Hauptstadt der Ammoniter, Rabba. Joab bereitet alles vor und kurz bevor die Schlacht geschlagen ist, holt er den König, holt er David, damit der Sieg dem David zugerechnet wird. Und David kommt und gewinnt dann eben Rabba und tatsächlich, er bekommt eine richtig große Krone auf sein Haupt. Eine so große Krone, dass sie ihm fast zu schwer ist. Und es heißt, er nahm dem König da von Ammon die Krone ab und dann bekam er die Krone und sie war an Gewicht einen Zentner Gold schwer und an ihr war ein Edelstein. Der hat es auch nicht mehr ausgemacht. Aber auf jeden Fall, das war eine ganz große, gewaltige Krönung. Aber wir merken schon, wie wir das wahrnehmen. Ja, aber das ist doch noch nicht Psalm 21, oder? Und deswegen haben wir durch andere gesucht, ob das, was in Psalm 21 beschrieben wird, dieses Triumphale, dieser Sieg und auch dieses Wiederkommen, dieses Auftreten der Macht und all das, was uns da beschrieben wird, ob es vielleicht sowas gibt wie so ein besonders Krönungsfest, so ein Jubiläumsfest, wo man einmal im Jahr insbesondere vielleicht dem König gedankt und ihn geehrt hat und sonst irgendwas und das Seiten, viele Seiten von Papier sind gefüllt worden mit der in Anführungszeichen vergeblichen Suche nach einem solchen Termin eines jährlichen Kultkönigsfestes. Ja, und dann sind wir halt da auf der Strecke geblieben. Bis dann tatsächlich mal nochmal nachgedacht hat und überlegt hat, jetzt mal ganz langsam, wer sagt uns das denn hier? Und wenn das tatsächlich David ist, dann ist es der David, der spätestens seit 2. Samuel 7 weiß, um welchen König es sich wirklich dreht. Dass es nun wirklich nicht um ihn geht, so wichtig und großartig er war. Aber David tritt absolut in die zweite Reihe, weil er hat nur noch eine einzige Aufgabe seit 2. Samuel 7, alles vorzubereiten für den König, für den Messias, für den Christus, für den, der kommt. Und deswegen sind alle Texte, die von David auch so einen königlichen Charakter haben, logischerweise, ganz logisch, auf den Messias zu deuten, auf den einen König zu deuten. Und das ist natürlich etwas, was man bewusst bejahen muss. Selbst in der christlichen evangelischen Theologie kommt das dann an. Dann liest man in einem Kommentar zum Beispiel der Satz, der Psalm kann gut auch messianisch interpretiert werden. Ich frage mich, wie denn sonst? Aber auf jeden Fall, das heißt, der Gedankengang war da. Nur der Gedankengang ist ja nicht neu, der ist so alt. Das ganze Judentum hat Psalm 21 natürlich messianisch interpretiert. Die Targum und in den Talmudim, überall wird der Psalm 21 messianisch interpretiert. Es heißt sogar hier im Targum-Text, wenn von dem König die Rede ist, das ist der König Meschiach, selbstverständlich. Das ist so dicht drin, dass die Christen selbstverständlich von ihrem jüdischen Kontext her natürlich auch den Psalm 21 messianisch interpretiert haben. Und dann war natürlich der Christus klar benannt, dann war Psalm 21 ein Jesus-Psalm. Der war tausend Jahre ein Jesus-Psalm, bis Rashi kam. Rashi, dieser berühmte Gelehrte im 11. Jahrhundert, der Rabbi, der nun gemerkt hat, wie stark die Christen den Psalm 21 für sich okkupieren. Und dann hat doch tatsächlich Rashi gesagt, also ihr lieben Juden, wir müssen wieder rückwärts rudern, denn unsere alten Gelehrten deuteten diesen Psalm ja auf den Messias. Aber um den Heretikern, das sind Sie, ja, aber um den Heretikern entgegnen zu können, ist es doch besser, wir deuten ihn wieder nur auf David. Das heißt, wieder retour, zu viel Messias, zu viel Jesus-Psalm. Und jetzt sind wir da, natürlich, das ist ein Jesus-Psalm. Selbstverständlich ist es ein Jesus-Psalm. Psalm 21 ist ein Jesus-Psalm. Sie stehen mit mir in einem Jesus-Psalm. Und wenn Sie jetzt ein bisschen gucken wollen, wo sind wir eigentlich in diesem Jesus-Psalm, dann merken Sie, dass Psalm 20, den wir vor der Sommerpause hatten, und Psalm 21 zusammengehören wie Karfreitag und Ostersonntag. In Psalm 20 waren Sie doch im Karfreitagsmodus. Da war noch, Herr, hilf deinem Gesalbten, bring ihn da durch, lass ihn bitte jetzt nicht einknicken mit all dem, was so dazugehört. Und Psalm 21 merken Sie, erst durch. Psalm 21, erst durch. Psalm 21 ist neuer heilsgeschichtlicher Stand. Psalm 21 ist Ostersonntag und Himmelfahrtstag. Zumindest was diese ersten 7 Verse betrifft. Die ersten 7 Verse ist es ein Danklied, das die Gemeinde spricht zu Gott, dem Vater, über dem, was an dem Sohn, an Jesus Christus getan hat, angesichts von Ostersonntag und vom Himmelfahrtstag. Wir loben diesen Gott. Sie kennen schon das Lied dazu. Jesus Christus herrscht als König. Ja, selbstverständlich. Das ist hier ein Oster- und Himmelfahrtspsalm. Eindeutig. Dann kommt dieser Vers 8. Der ist der Mittelvers, der sogenannte Mittelvers. Im Psalm immer wichtig, was steht in der Mitte? Wir gehen da immer anders, bei uns geht es immer zum Schluss, ganz wichtig. Und ganz oft in der Bibel ist aber die Mitte das Entscheidende. Was ist in der Mitte? Vers 8 ist die Mitte. Und in der Mitte beschreibt nun David ein Geheimnis, ein Zentralgeheimnis, neutestamentlich gesprochen, zwischen dem Vater und dem Sohn. Wie ticken denn die beiden? Wie ticken denn die beiden? Die Sprache ändert sich, es wird eine Beschreibung, es wird eine Aussage und tatsächlich, es wird hier erklärt, das Entscheidende zwischen dem Vater und dem Sohn ist, dass es hier heißt, der König Jesus hofft. Das Wort, was da steht, heißt vertraut. Vertraut auf den Herrn. Und umgekehrt, und wird durch die Güte, die Gnade, die Liebe des Höchsten nicht mehr wanken. Hier sind die beiden Kernaussagen. Vertrauen einerseits und nicht endende Liebe andererseits bilden die Grundlage der Beziehung zwischen Vater und Sohn und das führt zur ewigen Beständigkeit. Vertrauen einerseits, Liebe andererseits, das ist das Personalgeheimnis unseres Gottes. Und nachdem das klar war, kommt ab Vers 9 der berühmte dritte Teil. Im dritten Teil ist klar, der ist zukünftig, der ist prophetisch angelegt, da kommt erst noch. Denn überraschend, überraschend damals, so überraschend, dass die Textkritik massiv eingeknickt ist, ist ja, dass hier davon die Rede ist, dass der Messias tatsächlich wiederkommt. Es heißt hier ja, wenn du dann erscheinen wirst, wenn du dann erscheinen wirst, wenn dein Angesicht aufleuchtet, dann bringst du deinen Sieg heran. Und dann ist das hier so stark formuliert in diesem dritten Teil, dass manche ganz irritiert waren, ob in diesem dritten Teil, manche Übersetzungen bringen es auch zum Ausdruck, ob in diesem dritten Teil tatsächlich jetzt die Rede ist von Jesus, dem Messias, dem König, oder ob die Rede ist von Gott selber, weil der Herr auch nochmal auftaucht. Es oszilliert, sagen die klugen Theologen. Sie meinen, es geht so hin und her, so hin und her, dass man am Ende merkt, dass der Herr, den wir schön getrennt haben, von dem Messias, Jesus ja in einer Person in Christus, eins ist. Und wir in unserem Bekenntnis im Neuen Testament zu Recht sagen, Herr, das heißt Kyrios, das heißt Adonai, das heißt Yahweh ist wer? Jesus, der Messias. Und das findet sich im dritten Teil statt, wenn davon die Rede ist, dass der auch wiederkommt. Sie haben also hier ein wunderschönes Jesuslied. Ein dreiteiliges Lied, drei Säulen. Am Anfang taucht er herauf, in der Mitte taucht er herauf und am Ende taucht er herauf. Auf diesen drei Säulen ruht dieser Psalm. Ostern und Himmelfahrt, Personalgeheimnis in der Mitte, Wiederkommen des Herrn. Wer singt das denn? Wer sagt das denn? Das sagen die, die zu diesem König, die zu diesem Messias, neutestamentlich gesprochen, die zu diesem Jesus gehört, das sagen wir. Das ist unser Psalm. Und indem wir das sagen, bekennen wir ja auch, und das ist das Besondere dran, bekennen wir ja auch, in welcher heilsgeschichtlichen Situation wir stehen. Psalm 21 bestimmt akkurat unsere derzeitige, aktuelle heilsgeschichtliche Situation. Nein, wir sind nicht mehr an Karfreitag, das ist vorbei. Ja, wir stehen in der Zeit nach Ostersonntag und dem Himmelfahrtstag. Ja, wir warten auf das Kommen dieses Herrn. Das ist die Position. Diese Position beschreibt nun wunderbar alttestamentlich, denken wir darüber nach, alttestamentlich eine neutestamentliche, aktuelle, heilsgeschichtliche Situation. Jesus ist der siegreich Auferstandene und zum Vater gegangen. Haben Sie es nochmal gelesen, was von diesem Messias gesagt wird? Einmal wird von ihm gesagt, das klingt ja richtig österreichisch dann schon, der König freut sich. Der König freut sich, es klingt österreichisch. Und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe. Er ist auferstanden aus den Toten und du hast ihm seines Herzens Wunsch erfüllt. Und ganz erstaunlich, du verweigerst nicht, was sein Mund gebeten hat. Das haben alle gar nicht gedacht, dass tatsächlich er aus den Toten herauskommt und jetzt ist er der Auferstandene. Und jetzt überschüttest du ihn mit gutem Segen. Und jetzt zur Himmelfahrt und du setzt eine goldene Krone auf sein Haupt. Konsequent. Er bittet dich um Leben und du gibst ihm ewiges, langes Leben für immer. Und jetzt kommt tatsächlich noch der abrahamitische Segen dazu, denn du setzt ihn zum Segen ewiglich, so wie es von Abraham schon 1. Mose 12 gesagt ist. In Jesus haben wir tatsächlich jetzt diese Person, die über alle Maßen erhöht ist. Wenn sie das neutestamentliche Äquivalent Moment suchen, dann müssten sie sagen, der große Christus-Hymnus in Philipper 2, die Verse 5 bis 11, die erste Hälfte, wo es runtergeht, da sind sie im Psalm 20 und die zweite Hälfte, wo es hochgeht, da sind sie im Psalm 21 im ersten Teil. Tatsächlich, das ist unser Stand. Das ist ja gut, dass man sich das wieder bewusst macht. Wo stehen wir eigentlich? Wo steht neutestamentliche Gemeinde? Oder noch deutlicher gefragt, wie geht es denn der neutestamentlichen Gemeinde? Ist sie noch in der Melancholie und der Resignation und dem deprimierenden Welt dessen, dass sie noch im Psalm 20 rumeiert? Oder ist sie schon angekommen, tatsächlich im Psalm 21 und kann sagen, wir sind österliche Gemeinde. Wir sind Gemeinde, die wissen, dass unser Herr in den Himmel aufgefahren ist. Wir wissen, dass er die Krone aufhat. Wir wissen, dass er zu Rechten Gottes ist. Das ist doch ein Unterschied. Das ist ein Unterschied für ihre Lebensweise, ein Unterschied für ihre Wahrnehmung des Glaubens, ein Unterschied für ihren Alltag. Wie lebe ich jetzt die aktuelle Lage? Wer bin ich, wenn ich zu diesem Jesus gehöre? Wenn ich zu diesem Jesus gehöre, gehöre ich zum Siegenden, der österlich und mit der Krone auf dem Haupt jetzt in diesen Augenblicken mein Herr und mein Gott ist. Und ich darf natürlich, wenn das bei mir ankommt, tatsächlich damit auch meine Seele wieder füttern. Und wenn ich damit meine Seele füttere, dann kriegt die was anderes zu essen. Dann kriegt die nicht die Depression zu essen und die Melancholie und die Traurigkeit und die Armseligkeit und den Untergang, sondern sie weiß, dieser Herr, der am Kreuz sein Leben gelassen hat, ist der Auferstandene. Und österliche Gemeinde geht nie mehr vor dem Psalm 21 zurück. Das ist die Setzung. Die Setzung, die heute für Sie und für mich gilt, ist, der Herr ist auferstanden und er ist in den Himmel gefahren, er hat die Krone auf dem Haupt und er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Das ist die Basis. Halten Sie im Namen Gottes diese Basis fest. Die wird Ihnen ja genommen, das wissen Sie doch. Ist ja ganz irre. Die wird Ihnen von außen und von innen genommen. Von außen wird sie genommen, weil man sagt, man kann so einweise nicht von Jesus reden. Man nimmt ihm dieses königliche, dieses herrschaftliche, dieses göttliche Element. Man reduziert ihn. Man fährt ihn runter auf den guten Lehrer, auf den Wundertäter maximal, auf eine Figur wie auch immer. Nicht schlecht, aber viel zu klein, viel zu klein. Von außen erfahren sie die Reduktion. Und sie wissen, in ihrem Herzen, ihrer Seele geschieht diese Reduktion auch. Da haben sie immer und immer und immer wieder mit mir, mit diesem Schrumpf-Jesus zu tun. Nein, nein, nicht, dass er schrumpft, sondern bei ihnen schrumpft er. Und dann leben wir mit dieser ganz eigenartigen kleinen Figur und wundern uns, warum die nicht trägt, warum die nichts bringt, warum mit der überhaupt nichts machen kann. Mit den vielen E-Mails, die immer wieder rein und rausgehen bei mir, ist unter anderem eine E-Mail mir aufgeploppt, wo eine mit unserem Haus verbundene Journalistin zum Ausdruck bringt, dass sie in vergangenen Tagen, Anführungszeichen, das Vorrecht gehabt hat, beruflich in einer christlichen Kirche bei einem wichtigen Akt dabei zu sein. Und die Kirche war überraschend voll mit Menschen. Und sie saß also von journalistischer Seite mit drin, um diesen besonderen Akt mitzuverfolgen. Und das, was sie so erschüttert hat, ist, dass in der ganzen Veranstaltung innerhalb der christlichen Kirche, in der ganzen Veranstaltung einer die ganze Zeit über nicht erwähnt wurde. Nämlich Jesus. Und dann wundern wir uns, warum das bei uns nichts mehr bringt. Aber wenn wir so mit ihm umgehen, wenn wir ihn so missachten, wenn wir ihn so an die Seite schieben, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, im Großen und auch im Kleinen. Und deswegen sagt uns Psalm 21, stell dich mit der neutestamentlichen Gemeinde auf die Oster- und Himmelfahrtsseite. Da gehörst du hin. Dein Jesus ist auferstanden von den Toten. Dein Jesus ist in den Himmel gefahren. Dein Jesus hat die Krone auf. Dein Jesus sitzt zu Rechten des allmächtigen Gottes. Das ist der Standpunkt, mit dem wir losmarschieren. Nein, wir sind krümmelig. Wir sind krümmelig. Nein, wir haben viele Probleme. Natürlich. Nein, wir haben nicht diese Wahnsinnspartner. Aber er doch nicht. Nimm Anteil mit deinem Geist, mit deiner Seele an dem Status vom Psalm 21. Mein Gott, ich bete dich, den auferstandenen und in den Himmel gefahrenen Gott an, der mit seiner Krone dasitzt. Mit dieser Sicht lese ich die unterschiedlichsten Nachrichten, wo immer sie herkommen. Mit dieser Sicht will ich diese Welt sehen. Mit dieser Sicht will ich die Gemeinde sehen. Mit dieser Sicht will ich sein Volk Israel sehen. Und mit dieser Sicht will ich auch mich persönlich sehen. Du bist auferstanden. Auferstanden und du lebst siegreich. Und ich partizipiere an dir in der Weise, wie du bist. Das ist das eine. Und das andere ist dieses ganz kleine und doch so heilige, so schöne Mittelstück. Boah, ist das gut. Boah, ist das gut. Sie gehen auf Gott zu und sagen, wie läuft das eigentlich mit Vater und Sohn? Was geht eigentlich zwischen den beiden ab? Was bestimmt die eigentlich? Dieses innertrinitarische Geheimnis, wo wir uns ja nur rantasten können mit unseren kleinen Versuchen, haben Sie auch in den Liedern gemerkt. Diese trinitarischen Formen sind ja nur, Krücken, aber immerhin Krücken, ja, mit denen wir versuchen, das auszudrücken, was hier so traumhaft im Vers 8 zwischen Vater und Sohn beschrieben wird. Was geht denn ab zwischen den beiden? Wie kann ich das beschreiben? Wie kann ich dieses Geheimnis skizzieren? Und da tauchen diese beiden Grundbegriffe auf, diese beiden Begriffe. Vertrauen, restloses Vertrauen, unglaublich. Dieses restlose Vertrauen war ja von Jesus Seite genau das, was wir bis heute faszinierend daneben stehen, uns nicht fassen können, wie der Sohn dem Vater vertraut hat. Und diese Gehorsamschritte im Vertrauen auf den Vater gegangen ist. Und er war gehorsam, sagt der Philipperbrief im Christushymnus, gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er hat ihm vertraut. Unglaublich, restloses Vertrauen vom Sohn zum Vater. Und auf der anderen Seite, Chesed, Güte, Gnade, Liebe, eine Liebe, die der Vater zum Sohn hat, nämlich kitschig, nicht emotional daneben, sondern mit dieser ganz tiefen, unmittelbaren, von Herzen kommenden Bejahung. Alles, was der Sohn tut, das sieht der Vater mit einem traumhaft offenen Herz und erhebt den Sohn aus Liebe, aus der Macht des Todes und erhöht ihn über alle Maßen. Dieses restlose Vertrauen, diese grenzenlose Liebe führt zur absoluten Beständigkeit. Ich werde nicht wanken. Und wir denken, es gibt stärkere Beweggründe als Vertrauen und Liebe. Und meinen, wir müssen noch auf einer anderen Basis uns gründen, damit zwischen mir und meinem Gott das alles abläuft. Wir bräuchten noch andere vertraglichen Regelungen, meiner moralischen Integrität, meiner Imperative und Aufforderung von ihm, von seiner Seite aus, die entsprechenden Gewährleistungen, dass es alles stimmt. Und dann rutschen wir vermeintlich auf einen sicheren Boden in ein ganz schwammiges Gebiet ab. Hier im Mittelvers werden wir auf die Grundessenz zurückgeführt. Wie das Leben nicht nur zwischen Vater und Sohn läuft, sondern wie das Leben auch zwischen ihnen und dem lebendigen Gott läuft. Das ist die Essenz. Das ist die Essenz. Vertrauen. Ganz einfach, ganz elementar. Glaube mir. Der Hebräerbriefkurs ist ja da. Hebräerbrief sagt so deutlich, ohne Glauben ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Das ist die Essenz. Ich vertraue dir, mein Gott. Nein, ich habe das nicht automatisch. Aber es ist das eigentliche, wesentlich, das, was er gelebt hat und was er jetzt in den Sachen auch will. Und umgekehrt gilt ihnen eine tatsächlich grenzenlose Liebe Gottes. Ihnen gilt Römer 8. Ich bin gewiss, sagt der Apostel Paulus, ich bin gewiss, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Beziehungsbeschreibung zwischen Vater und Sohn. Das ist jetzt ihre und meine Beziehungsbeschreibung von ihm zu uns. So läuft's. Und so steht die Gemeinde da. Das, was in Gott ist, was im Vater, im Sohn ist, das soll jetzt auch zwischen uns, den Deinen, und dir, dem allmächtigen Gott, die Basis unseres Zusammenseins sein. Restloses Vertrauen. grenzenlose Liebe führt zu absoluter Beständigkeit, zu Leben, Tag für Tag. Ich vertraue dir. Und dann geht die Tür zur Zukunft auf. Ich finde, das ist was ganz Besonderes mit dem 21. Psalm. Da geht die Tür zur Zukunft auf. Das heißt ja hier so deutlich, wenn du erscheinen wirst. Und das ist ja der Teil, der teilweise in der christlichen Tradition so dermaßen vernachlässigt worden ist, chronisch vernachlässigt worden ist. Ich kann es Ihnen aus den Texten in der Vorbereitung mit drei Beispielen skizzieren. Dieser Abschnitt, die Verse, die jetzt kommen, 9, 10, 11, 12, 13, 14, die alle von der Wiederkunft Jesu schreiben, werden dann so ausgedrückt, wir werden den theologischen Akzent gewiss stärker auf die Segensbilder von Vers 3 bis 7 richten. Nein, das werden wir nicht. Ein Modell oder ein anderes Modell, diese Vernichtungsbilder, die stoßen uns doch drastisch auf. Nein, tun sie nicht. Wir sind unendlich dankbar, dass der lebendige Gott in Jesus Christus wiederkehrt und Gerechtigkeit schaffen wird auf dieser Erde. Wunderschöne, heilige, eindeutige Gerechtigkeit. Was sehnt sich diese Welt, egal ob sie eine glaubende oder eine unglaubende Welt ist, nach Gerechtigkeit. Und der bringt sie, wenn er kommt, glauben Sie es mir, der ist gerecht und der schafft Gerechtigkeit. Das ganze Gemauschel, das ganze Gelüge, das ganze Durcheinander, das ganze Böse, ganz oben und ganz unten, wird er in Klarheit hinstellen, denn er ist der mit Gerechtigkeit kommt. Das sollen wir vernachlässigen, wo kommen wir denn hin? Alles sehnt sich und streckt sich aus, dass endlich der lebendige Gott in Jesus Christus wiederkommt und diesem wahnsinnigen Treiben auf dieser Erde ein Ende bereitet, indem er mit Gerechtigkeit kommt und sein Gericht durchführt. Ja, hoffentlich kommt er bald. Und genau das beten die hier. Haben Sie es gelesen? Herr, erhebe dich doch in deiner Kraft. Mach's endlich, würden wir sagen. Mach's endlich, würden wir sagen. Nein, das ist ein pathetischer Blick in die Zukunft. Das ist kein pathetischer Blick in die Zukunft. Das ist prophetische Realität. Das glauben wir seit 2000 Jahren. Das steht im Glaubensbekenntnis. Wenn Sie nicht glauben, können Sie gehen. Das ist Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen. Wer? Der aus den Versen 1 bis 7. Denn dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Mit aller Macht, aller Herrlichkeit, aller Klarheit wird er kommen. Was für eine Perspektive. Und diese Perspektive ist für uns ersehnt, gewollt, auf die gehen wir zu. Sie können keine Nachrichtensendung hören, ohne dass Sie das wissen. Mein Gott, du schaffst Klarheit. Mein Gott, ich durchschaue es nicht. Ich weiß nicht, wer recht hat. Ich weiß nicht, wer warum wie lügt. Ich weiß nicht, was wann, wo, wie an Bösen geschieht. Und ich schließe mich nicht aus, ich bin mit drin in diesem furchtbaren, dämonischen, teuflischen System. Aber eins weiß ich, du wirst kommen. Du wirst kommen. Und das gibt Ihrem Lebensgeschmack eine ganz andere Essenz. Dann sind Sie nicht dieses Stammtischparolending da, wo Sie mit Palavern in der schlechten Weltlage gedöhnt sind, was man da alles machen kann. Dann sind sie aber auch nicht in diesem, ach, wie schrecklich. Und überall gleich meinen, sie müssten die Psychiatrie wegen ihrer verschiedenen Ängste und Störungen. Sondern sie stehen hin und sagen, mein Herr kommt, ich weiß, so wird es sein. Völliges Chaos, ich weiß. Aber er wird kommen, er wird kommen. Österliche Himmelfahrtsgemeinde, die in der Beziehung zu Gott im Vertrauen lebt, erwartet und ersehnt sein zurückkehren. Geht es uns gut? Uns geht's gut. Uns geht es aber nur dann gut, wenn Sie in der heilsgeschichtlichen Wahrheit vom Psalm 21 unterwegs sind. Sonst schmieren Sie ab. Sie schmieren ab. Und Sie und ich, wir wollen nicht abschmieren. Wir wollen stehen. Österliche Gemeinde will stehen. Psalm 21 Gemeinde sagt, ja, das ist unser Stand. Ich weiß, dass alles, was am Kreuz geschehen ist, durch Auferstehung und Himmelfahrt, mir gilt. So sehe ich Jesus. Ich weiß um das Personalgeheimnis zwischen Vater und Sohn. Absolutes Vertrauen, grenzenlose Liebe. Und darin darf ich heute sein. Und ich strecke mich aus nach der Zukunft, an der er tatsächlich kommen wird. Die drei Säulen liefert uns Psalm 21. Und Sie merken, das bewahrt vor dem Schlamm darunter. Das bewahrt vor diesem Morast, das bewahrt vor dem geistig-seelischen Fiasko. Das gibt ihnen Säulenstabilität. Und mit dieser Säulenstabilität dürfen Sie und ich in die neue Woche hineinmarschieren. Wissen, der österliche Gekrönte ist da. Ich lebe im Vertrauen auf ihn und ich warte, dass er kommt. Wo bin ich eigentlich in diesem Psalm? Haben Sie es gemerkt, wo Sie und ich in diesem Psalm sind? Ja, wir haben ihn gebetet, ja, wir sagen ihn, aber wo sind denn wir? Und ich finde das so klasse. Wir kommen vor, ja, wir kommen vor, im letzten Vers. Im letzten Vers, ganz am Ende, letzte Zeile heißt es, wir singen und loben deine Macht. Da sind jetzt Sie und ich. Und da gehören wir auch hin. Alles dreht sich um wen? Alles dreht sich um wen? Alles dreht sich um Jesus. Alles dreht sich um Jesus. Auch hier, an diesem Ort und dieser Gemeinde. Alles dreht sich um Jesus. Und wo sind dann Sie und ich? Vers 14b. Okay. Gott hatte ihm die Sprache genommen. Das ist das Ende für Einfacher. Der Mann konnte nicht mehr reden. Im persönlichen, seelsorgerlichen Gespräch konnte man noch krächzend das eine oder andere Wort von ihm hören. Ansonsten war der bis zum Ende seines Lebens ohne Stimme. Was soll er jetzt machen? Was soll er machen? Hat angefangen, Lieder zu schreiben. Über 1000 Lieder. Komplett irre. Und ein Lied, viele haben es geschafft, aber ein Lied ist bis heute in der Christenheit immer noch eines der Hauptlieder, die von Friedrich Philipp Hiller übrig geblieben sind. Jesus Christus herrscht als König. Im Grunde genommen ist das Psalm 21, was der Mann gemacht hat. In unserem grünen Liederbuch sind von dem Hillerlied 4 Strophen. Okay. Im normalen Kirchengesangbuch zwischen 6 und 8 Strophen. Okay. Im alten blauen Liederbuch immerhin 12 Strophen. Eigentlich waren es 26. Nein. 26 Strophen. Und in der 26. Strophe, sagt dann der Mann, und ich auch, auf den tiefsten Stufen. Jetzt ist er da. Jetzt ist er in 14b. Ich auch auf den tiefsten Stufen. Ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Ehret, liebet, lobt ihn. Amen. Komm, wir beten. Herr Jesus Christus, alles dreht sich um dich. Und es ist so gut, dass wir im Glauben das schon sehen dürfen. Und dass wir jetzt auch mit diesem Psalm neu wieder in diese Jesus-Drehung mit hineingenommen werden. Und du weißt, wie oft es bei uns hakt, wie oft wir hängen bleiben, wie oft wir uns selber in die Mitte schieben, wie oft wir in den Zentrifugalkräften des Alltags sonst wohin gesteuert werden. Alles dreht sich um dich. Wenn wir so uns um dich drehen, dann sehen wir dich heute und in den kommenden Tagen als den Auferstandenen, der zu Rechten des Vaters ist und die Krone auf dem Haupt hat. Und wir bitten dich durch den Heiligen Geist, dass du uns diesen Stand und dieses Bild vor Augen stellst. Immer und immer und immer wieder. Wenn unser Geist sich verirrt, wenn unsere Seele abschmiert, dann stell uns auf diese heilsgeschichtliche Position. Wir dienen einem auferstandenen und gekrönten Herrn. Und dann lass uns in dieser Drehung um dich, in den Einzelheiten unseres kleinen Alltags, diesen ehrlichen Satz leben und umsetzen und praktizieren. Herr Jesus, ich vertraue dir. Und ich glaube dir und ich gehorche dir und ich weiß von einer grenzenlosen Liebe zu mir. Und wir freuen uns in dieser Drehung um dich, dass du wiederkommen wirst. freuen uns darüber und bitten dich, mach's, bitte mach's, zieh's durch, steh auf, Herr, und vollende das, was du angekündigt hast. Und so dürfen wir diese Jesus-Gemeinde sein, diese Schar, die sich um diesen Jesus einfindet und mit großer Klarheit dich in die Mitte unseres Lebens, in die Mitte unseres Dienstes, in die Mitte unserer Gemeinde und dieses Werkes stellen. Es geht um dich. Und irgendwann heißt es dann, und ich auch, auf den tiefsten Stufen, ich will glauben, beten, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn. So wollen wir leben. Genau so, Herr Jesus, wollen wir leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.